Episode 211 von Win Today, Hockey O'Clock. Bernd Wolf, Verteidiger, EHC Kloten und ÖEHV, Nationalteam.
Ich glaube, die Camps sind schon extrem wichtig, weil du kannst ja nicht einfach zwei Wochen vor der WM dich treffen. Manche hätten dann fast zwei Monate Pause und dann von null starten, das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns ja fit halten. Es geht darum, dass wir uns an das Niveau gewöhnen und auch, dass wir in Anführungszeichen Teamgefüge schon jetzt bilden können. Natürlich, wenn einige Spieler wegfallen, aber es ist extrem wichtig. Und ich muss auch sagen, Hut ab an die Spieler, die was von Camp 1 dabei sind und sich wahrscheinlich nicht so große Chancen ausrechnen, aber trotzdem herkommen. Und ich finde auch, so sollte es sein. Die Mentalität brauchen wir in Österreich. Leute sagen, okay, ich komme dort, ich gebe mein Bestes und dann schauen wir, was rauskommt.
Win today, Hockey. Oh Gott.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Ja. Und die Scheibe kollert über die Linie.
Die Lippen drehen statt nur der Ball.
Das ist unglaublich, was die vier zelebrieren.
Wir steuern mit ganz großen Schritten auf das Staffelfinale von Win Today Hockey O'Clock zu. Deswegen war es mir ein extremes Anliegen, ihn endlich in den Podcast zu bekommen. 211 Folgen, sage und schreibe, hat es gedauert, dass er Win Today Hockey O'Clock die Aufwartung macht. Natürlich, weil er einer der begehrtesten Eishockey-Profis Österreichs ist, weil er einer der Besten ist. Aber weil auch jemand ist, der vielleicht nicht auf jedermanns Radar ist. Dementsprechend freut es mich extrem, dass der EHC Klotenverteidiger und der ÖEHV Nationalteamverteidiger Bernd Wolf endlich bei Win Today Hockey O'Clock ist. Bernd, schön, dich in der Leitung zu haben. Schön, endlich mit dir ein klein wenig plaudern zu dürfen.
Ja, danke für die Einladung und für die Blumen. Schön zu hören.
Es wird noch ein paar wenig mehr Blumen geben. Soweit möchte ich das mal vorwegnehmen. Aber nachdem wir das am heutigen Dienstag aufzeichnen, nachdem auch heute Dienstag in deiner Eishockey-Heimat in der Schweiz die Finalserie losgeht, oder wie man dort sagen würde, die Finalserie oder der Final zwischen dem ZSC und dem Lausanne Aschsee, wie hast du bisher die Playoffs in der National League verfolgt, nachdem du ja im Viertelfinale mit dem EHC Kloten gegen Zürich den Kürzeren gezogen hat, das könnte es immer noch sein, dass man auch gegen den späteren Champion ausgeschieden ist. Wir kommen vielleicht auch noch zu dieser Geschichte, aber die Playoffs in der National League an sich, wie hast du das mitverfolgt?
Eigentlich verfolge ich es eigentlich schon. Wenn natürlich, weil ich Vater geworden bin, am Abend gibt es eher ein bisschen Tochterzeit, aber wenn es möglich ist, schaue ich. Und auch jetzt beim National im letzte Woche haben wir die Spiele geschaut. Und ja, ich bin gespannt, wer gewinnen wird. Ja?
Musst du natürlich versuchen, einen Tipp abzunötigen. Also am Papier wirkt es für Außenstehende so, als ob Zürich der Favorit wäre. Lausanne, die sich dann doch irgendwie durch schwere Serien zu kämpfen hatten, Spiel 7 gegen Langnau, dann Spiel 7 vor allem nach einem 1:3 Rückstand gegen Fribourg, obwohl man die Qualifikation gewonnen hatte und jetzt auch im Finale den Heimvorteil genießt. Gibt es für dich Szenarien, die für Lausanne sprechen, oder ist es der ZSC all the way?
Schwer zu sagen. Ich glaube, Lausanne hat sicherlich schwierigere Serien gehabt, aber ich muss trotzdem sagen, dass sie härter spielen können, was ihnen, glaube ich, sie sind das gewohnt, sie haben das die ganze Saison extrem hart gespielt, sie können das und sie haben auch die Qualitäten und was natürlich für Zürich spricht, sie sind Champions Hockey League Sieger geworden diese Saison, aber was sie auch extrem gut können, sie können immer noch eine Schippe draufhauen. Das hast du, glaube ich, extrem gut gegen Davos gesehen. Davos hat, finde ich, eine gute gespielt, aber Zürich kann da trotzdem irgendwie nochmal das Tempo nach oben schalten und ich bin gespannt. Ich glaube, Lausanne wird sicherlich mit der Härte mehr ins Spiel kommen Und das Coole ist auch, das war die gleiche Finalserie wie letztes Jahr. Und das war auch im Spiel 7 extrem knapp. Und ja, bin gespannt. Wie gesagt, das haben beide Teams extrem gute Einzelspieler. Beide Goalies haben, ja, überhaupt Huberts von Zürich, ganz klar, ist ein Top-Goalie. Aber auch der Goalie von Lausanne hat eine extrem gute Regular Season gespielt. Und ja, bin gespannt.
Nimm uns vielleicht mal mit in deine Viertelfinalserie, in eure Viertelfinalserie vom ERC Kloten. Und das ist ja extrem spannend, dass es diese Serie ZSC gegen Kloten dann auch wieder in den Playoffs gibt. War lange nicht der Fall, weil es in Kloten nicht ganz so lief wie beim großen Z, wie es in der Schweiz so schön heißt. Wie ist das einerseits, in der Playoffs-Serie zu wissen, du fährst gefühlt eine halbe Stunde, wenn überhaupt, mit dem Bus zur anderen Arena, kannst immer auch in deinem Bett schlafen. Aber wie ist das auch zu wissen, gegen diese Mannschaft antreten zu müssen? Was waren da vielleicht auch für dich, für euch als krasse Außenseiter Ansatzpunkte, wo man versuchen wollte, anzusetzen, um sich dann vielleicht auch durchzusetzen?
Also das Feine an Kloten, muss man überhaupt sagen, wir haben allgemein nicht so lange Auswärtsfahrten. Aber natürlich ist das was Spezielles. Der Verein ist, glaube ich, nach 9 oder 11 Jahren wieder mal in den Playoffs gewesen. Und wir haben gewusst, wir sind Außenseiter. Sagen wir so, wir waren eigentlich die ganze Saison Außenseiter. Jedes Spiel eigentlich. Jeder hat uns 13. 14. Platz eingeschätzt. Und wir haben eigentlich nichts zum Verlieren gehabt, aber ich glaube trotzdem, gegen Zürich die ersten zwei Spiele haben wir uns extrem schwer getan. Ich glaube, wahrscheinlich waren die Play-Ins, wir mussten halt zweimal eine Serie in den Play-Ins spielen. Am Anfang erst gegen Langnau und dann gegen Ambri, und du hast jeden zweiten Tag gespielt, und ich glaube, sie waren einfach vom Mentalen her frischer. Sie haben nicht viele Chancen braucht, und dann ist auf einmal schon 3-0 gestanden. Und ja, ich glaube, das ist halt ihre Klasse. Sie brauchen nicht viele Chancen, sie haben spielerisch mehr Anteil, und ja, das war halt eine coole Serie. Überhaupt für den, glaube ich, war es extrem wichtig, wieder in die Playoffs zu kommen, und dann auch gerade den Derby ausverkauft, super. Aber Zürich war, ja, hat verdient die Serie gewonnen.
Nachdem in Österreich dieser Tage der Meister gekürt worden ist und Red Bull Salzburg genauso wie der ZSC auch immer den Anspruch darauf hegt, Meister zu werden, und man dann natürlich naturgemäß beginnt, diese Vereine ein klein wenig miteinander zu vergleichen, und es natürlich den starken Schweizer Kern gibt, immer Top Legios und dann auch diesen überragenden Torhüter mit Simon Rubetz, der gefühlt alles aus dem Kasten holt, wenn er denn auch muss. Wie ist es als Mannschaft, wenn man sich auf so einen Goal und auf so eine Top-Verteidigung vorbereitet, wenn man versuchen muss, Schwachstellen zu finden? Und vielleicht hört jetzt der eine oder andere Fan vom Lausanne Aschsee auch zu. Wie kann man diesen Simon Rubetz regelmäßiger, als euch das vielleicht gelungen ist, besiegen, biegen?
Ja, ich glaube, das sind die normalen Floskeln, wo du sagst, einfach Scheiben zum Tor bringen, jemanden vorm Tor haben. Schlussendlich auch, in Anführungszeichen, nur ein Mensch. Wir haben es halt versucht, oder was Kloten einfach die ganze Saison ausgemacht hat, das war der extreme Teamspirit. Und wir haben gewusst, wenn wir gegen Zürich eine Chance haben wollen, kommt es wieder genau auf das drauf aus, dass wir zusammenhalten, auch wenn schwierige Situationen da sind. Und ich glaube, der Wos hat genau dasselbe probiert, mit dem Zusammenhalt. Die haben extrem gefightet und haben es Zürich nicht einfach gemacht. Und ja, ich glaube, wie gesagt, das sind die normalen Floskeln. Wie gesagt, Scheiben zum Tor bringen, jemanden vom Tor haben.
Möchte ich nicht länger mit der Finalserie quälen. Tipp werde da auch keinen abbringen, auch wenn die...
Ich sag sogar Lausanne. Ich sag Lausanne.
Magst du auch zutrauen oder traust du zu, in wie viel?
Ich Naja, es wird 6. oder 7. Spiel.
Die letzten, ich glaube, 3 Jahre ist es immer ins 7. Spiel gegangen. Deswegen vielleicht ein gutes Omen. Lausanne in 7 wird auch spannend sein, ob Michael Raffl nochmal zurückkehren kann nach seiner, glaube hochoffiziell Oberkörperverletzung, aber beim ZSC werkt weiterhin Vinzenz Rohrer, deswegen auch für viele Fans hierzulande ein Grund, auf die Playoffs in der Schweiz zu blicken, und vielleicht wird sie Vinzenz Rohrer dann auch bald zweifacher Schweizer Meister nennen dürfen. Wäre ein absolutes Unikum, nachdem er schon überhaupt der erste Österreicher geworden ist, der als Spieler wirklich auch spielend Meister werden konnte. Wer sich das zu Gemüte führen möchte, bitte unbedingt die Schweizer National League. Lohnt es sich anzusehen. Es gibt so viele Dinge, über die ich mit dir sprechen möchte, weil deine Vita so spannend ist. Und du lass mich gerne korrigieren, wenn da jetzt was Falsches daherkommt. Aber geboren in Wien, die Eishockey-Ausbildung, auch was die Schweizer Lizenzlösen anbelangt, in der Schweiz genossen. Kurzzeit-Gastspiel, dann in Österreich, dann ein ungewöhnlicher Weg, weil normalerweise ist es eher umgekehrt. Von Villach nach Lugano, passiert äußerst selten, dass es einen Crack aus der Winter Day Eishockey League dann tatsächlich auch in die Schweizer National League passiert. Kommendes Jahr wird das mit Jason Akerson, der allerdings Import ist, beim HC Pustertal der Fall sein. Der wechselt von dem HCP zur Genf Servette. Beginnen wir vielleicht mal ganz zu Beginn. Wie passiert's, dass jemand Eishockey spielen in Wien erlernt und sich aber den Feinschliff früh als Rohdiamant in der Schweiz holt?
Boah, da müssen wir jetzt wirklich weit ausholen.
So weit du magst. Wir haben Zeit.
Na gut. Es ist eigentlich so gewesen. Ich war eben in Wien. Man muss auch wissen, in meiner Familie hat niemand eigentlich etwas mit Eishockey zu tun gehabt. Also mein Stiefvater hat das hobbymäßig gemacht, und er und meine Mama wollten eigentlich, dass ich Sport mache. Und dann war ich damals eben auch in Wien, die Vienna Capitals zuschauen, und dann habe ich gesagt, boah, ja, das will ich machen. Und dann war ich beim Eishockey, das hat mir gefallen, und dann ist so eine Zeit gewesen, wo ich so 11, 12 war, hat das schon ein bisschen angefangen, wo die O'Kennigan es gab, glaube ich, in St. Pölten, und in Salzburg ist die Academy auch gerade hochkommen. Und jeder gute Österreicher in meinem Jahrgang ist entweder nach Salzburg oder zur O'Kennigan gegangen. Und dann hast du halt im Nachwuchs ein wenig das Problem gehabt, dass du mit Wien, würde ich jetzt dazu zählen, Wien, O'Kennigan, Salzburg und KC, dass du halt da die guten Mannschaften gehabt hast. Aber du hast da halt auch extrem viele Mannschaften gehabt, die was ihren besten Spieler verloren haben. Und dann hast du halt an den einen Wochenende dann 10-1 gewonnen, und dann ging die O'Kennigan, war ein gutes Spiel, aber dann war wieder das nächste Spiel halt, ja, wie gesagt, der Klassenunterschied war extrem groß. Und mein Stiefvater hat sich überlegt, okay, wohin, was machen wir? Und dann hat er sich einmal am Anfang überlegt, nach Deutschland. Aber dann ist es so gewesen eigentlich, im Sommer hätte ich ein Trainingscamp in Kapfenberg gehabt, Christoph Brandner. Das ist aber dann abgesagt worden, weil die Eismaschine oder so nicht gegangen ist. Und dann hat mein Stiefvater einfach ein Camp gesucht für die Woche. Und dann hat er eins in der Schweiz gefunden, in Leukerbad. Und dann sind wir dort hingefahren, und dann habe ich dort trainiert, und dann habe ich sogar bei den Älteren mittrainieren dürfen. Und dann ist ein Trainer von Bern auf mich zukommen, mit dem sind wir in Kontakt geblieben, noch nichts beabsichtigt. Und jedes Jahr in Zell am See beim World Tournament war Bern auch. Und dann irgendwie ein Jahr später haben sie mir vorgeschlagen, hey, komm mal nach Bern, schau dir das alles an, geh mal ein paar Tage in die Schule da, spiele ein Turnier mit uns, und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich mit 14 gesagt, ja, ich will das machen. Ich will nach Bern gehen, und für die Mama war es hart. Ich glaube, die hat da einen Monat oder so mit dem Papa nicht mehr geredet, weil er das alles eingefädelt hat. Aber ja, ich glaube, alles richtig gemacht. Wie gesagt, das war gar nicht so beabsichtigt, dass ich jetzt daraus Profi werde oder so, sondern Stiefvater wollte einfach in dem Moment nur das Beste für mich in, ja.
Lass uns diesen Eishockey-Standort Bern vielleicht in zweierlei Hinsicht aufdröseln und Beginnen wir vielleicht erstmal beim Sportlichen. Der große Schlittschuhclub Bern, der Zuseherinnen und Zuseher größer in Europa ist. Immer über 17.000 Menschen in der PostFinance Arena, jedes einzelne Spiel der Saison, diese gelb-schwarze Wand, wer es mal erlebt hat, die Atmosphäre dort ist überragend. Das kann einen auch extrem erdrücken. Der Nachwuchs wahrscheinlich so breit aufgestellt wie sonst nur der beim ZSC mit über 1000 Kindern in der Nachwuchsabteilung. Unfassbar potentes Unternehmen und auf einmal bist du da in dieser Nachwuchsabteilung. Und natürlich schiebt man dann als Crack, wenn man da in der U15, U17, U20 ist, auch immer zu den ganz Großen nach oben, wo halt die Ikonen auch des Schweizer Eishockey spielen, ob das ein Simon Moser ist, ob das ein Tristan Tscherwe ist, ob das damals noch ein André Ghetto ist, ein Arcobello, Entschuldige. Die Qualität, die da schlicht und ergreifend von oben bis unten vorhanden ist, wie sehr erschlägt das einen, wenn man auf einmal in diesem Konstrukt SCB drinnen ist?
Ich glaube, als Kind gar nicht so. Das habe ich auch, wenn ich mit meiner Mama drüber geredet habe, weil sie gefragt hat zum Beispiel, ob ich sie am Anfang vermisst habe, ob ich Heimweh gehabt habe. Und ich sage so, eigentlich gar nicht, weil ich war 14 und ich wollte einfach nur Eishockey spielen. Ich wollte einfach Eishockey spielen auf höherem Niveau. Und auch, als ich dort hinkommen bin, wäre ich eigentlich in der U15 gewesen, aber sie haben mich gerade in die Novizenelite hochgenommen und habe eigentlich die ganze Saison mit den Novizenelite schon gespielt. Und wie gesagt, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, sondern ich wollte einfach Eishockey spielen, auf höherem Niveau. Und ja, dann mit dem Alter, so auch mit 17, 18, wo manche Entscheidungen getroffen werden mussten, habe ich das schon auch gemerkt, so jetzt habe ich zum Beispiel meine Eltern nicht da, wenn es einem jetzt zum Beispiel nicht so gut geht oder wenn einer einfach jemanden etwas bedrückt oder so. Und dann habe ich schon gemerkt, die Organisation ist schon in Anführungszeichen groß, aber wie gesagt, die Organisation hat auch immer eigentlich gut auf mich geachtet, hat mir immer das Gefühl gegeben, okay, wir haben ein Problem, aber wir haben da dafür Lösungen. Und das hat es mir auch einfacher gemacht, mich zu entwickeln.
Dann lass uns vielleicht noch auf die persönliche Ebene gehen, weil das große Vergnügen gehabt, auch selber lange in Wien gelebt haben zu dürfen, liebt die Stadt über alles. Aber wenn ich mir das so vor das geistige Auge führe, ich bin selber Vorarlberger und dementsprechend vom Schweizerdeutschen rein, was jetzt den Dialekt anbelangt und vielleicht auch manchmal auch die Mentalität nicht ganz so weit von der Schweiz entfernt, aber wenn ich mir jetzt das Wienerische ins geistige Ohr hole und dann auch das Berndeutsch, das ist schon mal sehr weit auseinander. Und dann noch dazu, als Teenager diesen Sprung zu wagen. Wie schwierig war tatsächlich diese Transition, zwar zwischen Weltstädten von Wien nach Bern, aber dann doch in völlig unterschiedlichen Welten zu Hause zu sein?
Ja, ich glaube, am Anfang ist es schon so, die Mentalität ist ganz anders. Ich glaube, wir in Österreich, also das soll jetzt nicht irgendwie abwertend klingen oder so, aber ich glaube, wir in Österreich sind etwas offener und die Schweizer brauchen immer ein wenig, dass sie mit jemandem warm werden. Die sind am Anfang ein bisschen geschlossener, schon ein wenig mehr für sich. Aber in der Zeit, also naja, nach einer Zeit habe ich mich extrem wohl gefühlt in Bern. Ich glaube, in unseren Jahrgängen 96, 97, mit denen ich am meisten zu tun gehabt habe, haben es echt viele auch in die National League geschafft. Und auch jetzt, wenn man immer gegeneinander spielt oder so, man tauscht sich aus. Und ja, wie gesagt, das war echt eine coole Zeit in Bern. Aber natürlich war es eine Umstellung. Aber wie gesagt, als Junger tust du das nicht gar nicht so realisieren, dass das erst wirklich mit 18, 17, 18 so kommen.
Gab es für dich so einen Stufenplan, weil du dich ja auch mit deiner Mama und deiner Familie ausgetauscht hast, so bis zur Schweizer Lizenz und dann mal schauen oder Jahr für Jahr und nach jedem Jahr wird neu justiert, wo es hingehen könnte. Wie war das für dich?
Also die Mama, wenn du nach Hause kommen willst, dass du kannst nach Hause kommen, aber ich glaube, sie hat gehofft, dass ich einfach mal Ja sagen. Wie gesagt, die Schweizer Lizenz, das waren natürlich dann, wenn du ein Jahr davor warst, die Schweizer Lizenz zu bekommen, natürlich nimmst du sie mit. Aber davor, das war gar nicht wirklich der Gedanke dahinter. Sondern wo ich zum Beispiel, glaube ich, wo ich 16 war, habe ich meine erste U20-Weltmeisterschaft gehabt und dann hätte ich Angebote gehabt oder die Möglichkeit gehabt, rüberzugehen in eine Juniorenliga. Aber die Mama hat gesagt, nein, du machst deine, weil ich eine KV-Lehre nebenbei gemacht habe, du machst deine Lehre fertig. Und weil die Mama hat immer gesagt, du machst deine Ausbildung nebenbei neben dem Sport, weil du weißt nie, was passiert. Und da bin ich auch dankbar, dass ich das beendet habe. Aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es hätte mich nicht sehr gereizt, drüben es auch zu probieren.
Als du dann die Lizenz hattest, was hat das für dich bedeutet? War das einfach so, ja, jetzt steht man auch in der Schweiz die Tür offen? War das was, das man so mitnimmt? Etwas, das nebenbei passiert ist? Wie musst du dich das vorstellen?
Ich habe die Lizenz vor meinem letzten Jahr in U20, glaube ich, gehabt, wenn ich jetzt keinen Blödsinn rede. Ja, genau. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem letzten Jahr U20 schon in der NLB spielen durfte bei Langenthal. Und natürlich, ich glaube, das ist für viele, man stellt sich das immer so einfach vor. Ich glaube, da bin ich auch einmal so richtig auf die Welt gekommen, weil wir sind in der U20 Meister geworden. Ich glaube, ich war in dem Jahr, glaube ich, der punktebeste Verteidiger, glaube ich, irgendwie. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und dann kommst du aber in die NLB und ich weiß noch, das erste Freundschaftsspiel war, boah, habe ich richtig gut gespielt, das. Und dann kommst du mal hinter die so einen Jugendvertrag oder halt so einen Einsteigervertrag und war aber zu Fisch ausgeliehen. Und dort konnte ich schon mehr spielen als bei Langenthal und dann habe ich schon gemerkt, okay, wenn ich das jetzt die NLB zu dem Zeitpunkt mit der österreichischen Liga vergleiche, es gibt Top-Teams, die haben ein gutes Niveau, aber du hast auch viele Farm-Teams dann wieder. Ja. Und deswegen bin ich dann auch damals von der Schweiz, was viele verrückt finden, zurück nach Österreich gegangen, zu Villach, wo ich gewusst habe, okay, ich werde höchstwahrscheinlich viel spielen. Ja.
Ich kann mich noch gut an die Saison 18-19 erinnern, als du dann eben beim VSV aufgeschlagen bist und es ist, seht her, Bernd Wolf, das ist einer der besten jungen Verteidiger, die dieses Land, Österreich via Schweiz jemals hervorgebracht hat. Und gab auch viele, die gesagt haben, pass auf, der wird ein ganz Großer werden. Jetzt bist du ein ganz Großer. Das hat sich dann aber erst etwas verspätet oder erst etwas später dann auch in der Schweiz wieder herauskristallisiert. Oder wusst ihr in der Vorbereitung auf dieses Gespräch nicht hundertprozentig genau, wie über diese Villach-Zeit zu sprechen sein wird? Und vielleicht ist es da am besten, dass du einfach mal so Revue passieren lässt, wie diese beiden Jahre in Villach für dich waren.
Extremst lehrreich. Also ich glaube, im ersten Jahr war Unterlugau unser Coach. Da haben wir ein schlechtes Jahr, wirklich ein sehr schlechtes Jahr. Für mich extrem lehrreich. Er hat mich einfach spielen lassen. Er hat mich ein wenig die Fehler auch machen lassen. Und wenn ich einen Scheiß gedreht hat, dann hat er mir es aber auch direkt gesagt und hat gesagt, schau, das war jetzt Blödsinn, geh da raus und versuch's nochmal. Und ich glaube, durch das konnte ich so ein bisschen Sachen einschätzen, was möglich ist und was möglich oder was nicht geht. Und deswegen sehe ich das ja gar nicht so schwarz. Also natürlich für den Verein war das extrem, extrem schlecht. Aber für mich persönlich, ich konnte extrem viel mitnehmen und darauf aufbauen. Und das Jahr später war Jirki Aho unser Trainer. Er war extrem streng. Aber nach einer Zeit habe ich auch verstanden, so ein wenig, wie er tickt. Und von der Professionalität, was er reingebracht hat, konnte ich sicherlich auch noch Sachen mitnehmen. Ob das jetzt vom Off-Eis oder auch oft am Eis alles anbelangt, finde ich, hat er mir trotzdem einiges mitgeben können. Ich weiß, dass viele nicht mit ihm gut konnten. Ich sage auch nicht, dass er immer alles, wie soll ich sagen, menschlich, dass auch nicht immer alles okay war. Aber ich versuche trotzdem immer Sachen rauszunehmen für meine Zukunft.
Einer, mit dem du in Villach zusammengespielt hast, den habe ich unlängst gebeten, mir doch ein klein wenig was über dich zu erzählen. Und weiß nicht genug ist, dass du ohnehin schon mit einem Vorarlberger sprichst. Da haben wir gedacht, ja, weißt was, holst einen zweiten Vorarlberger hinzu. Und das ist natürlich niemand geringerer als Martin Ulmer. Der hat es sich nicht nehmen lassen, eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Und da würde ich vorschlagen, da hören wir mal gemeinsam kurz rein.
Ja, servus, Berndl. Du, erstmal Gratulation zu deiner tollen Saison. Machst einen richtig guten Job in der Schweiz. Ja, als Frage oder so hätte ich eigentlich nur, wie das genau ist oder wie das genau war damals, wo wir zusammen in Villach gespielt haben. Ich war da nie dabei und habe da nichts gesehen, aber ich habe gehört, er war so gefürchtet beim Ballhockey, ob er da vielleicht eine Geschichte dazu hat, ich weiß es nicht. War eine coole Zeit zusammen in Villach. Hat mich extrem gefreut, dass ich mit dir zusammengespielt habe. Ich wünsche dir für den Rest von deiner Karriere nur das Allerbeste und ich hoffe, du rockst weiterhin so in der Schweiz.
Es ist natürlich groß, wenn verdiente Schweiz-Legionäre über andere verdiente Schweiz-Legionäre sprechen. Und nachdem er gemeint hat, ob du dich noch daran erinnern kannst oder wie das genau war beim Ballhockey in Villach und du einen sehr breiten Lacher im Gesicht hattest, es dürfte Erinnerungen geweckt haben, ist jetzt die Mutmaßung.
Ja, ich habe mich darüber reden lassen, eine Saison da Ballhockey mitzuspielen und ich bin halt einer, der was, ich kann nicht Halbgas geben. Ich bin einer auch im Training, in Spielen, ich muss immer Vollgas geben. Und wenn ich etwas mache, dann sage ich halt, dann mache ich es gescheit. Und habe halt die Saison da mitgespielt und ich weiß gar nicht, ob das das Ballhockey, das Kärnten Ballhockey-Finale war. Das kann ich da gar nicht mehr sagen. Aber ich glaube, wir haben gegen Fast gespielt. Ja, ist ja wurscht. Aber wir haben da gespielt und dann ist halt eine Schlägerei da eskaliert und ich bin halt, ich war schon ein Heißläufer, aber ich bin da daneben gestanden, habe eigentlich nicht viel gemacht. Und dann wurde ich darauf angesprochen, ja, ob ich jetzt die Handschuhe hinwerfen will. Und dann habe ich gesagt, nein, hör auf mit dem Blödsinn. Und er hat gesagt, doch, bitte, bitte. Und dann habe ich gesagt, okay, passt. Und dann, ja, dann gibt's halt das Video, wie ich halt beim Ballhockey fighte. Und das habe ich mal die nächsten, das ganze nächste Jahr nur anhören können.
Wie ist das, wenn man in einem Club spielt, wo jemand anderer mit dabei ist, der in der Schweiz so viele auch große Erfolge hatte? Hast du mit Martin Ulmer dann auch über seine Schweizzeit, über seine Learnings geredet? Hatte, nachdem er dann nie wieder zurückgekehrt ist in die Schweiz und, weiß ich gar nicht, zu diesem Zeitpunkt vielleicht auch schon mit dem Kapitel abgeschlossen hat oder nicht. Habt ihr euch da drüber ausgetauscht?
Ich könnte es ja gar nicht jetzt so sagen. Ich habe, als der Martin damals in Olten gespielt hat, haben wir ab und zu geredet. Und in Villach, ja, haben wir sicherlich ab und zu über die Schweiz geredet. Aber als ich zum Beispiel jetzt für Lugano dann unterschrieben habe, weil der Stefan ist ja, glaube ich, nein, der Stefan war schon in Biel. Und ja, wir haben einfach, glaube ich, über seinen Bruder öfters geredet. Wir haben natürlich beide die Schweizer Liga verfolgt. Aber ich glaube, wir haben gar nicht so über Lugano zu dem Zeitpunkt geredet. Nein.
Was wusstest du über Lugano, vielleicht über die Ulmers, über die Zeit in der Schweiz, dass dich dann auch dazu veranlasst hatte, zu sagen, weißt du was, da geht's weiter?
Was wusste ich über Lugano? Dass es ein Verein mit viel Tradition ist, auch mit hohen Erwartungen. Das wusste ich einfach. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich einfach das Angebot aus der Schweiz genommen, wo ich mir am besten die Chancen ausrechnen konnte, wo ich am meisten spielen kann. Und das war zu dem Zeitpunkt halt Lugano und ja.
Gab es Bemühungen von Villach, dich auch weiterhin in der Liga zu halten, oder gab es Angebote aus Österreich? Das ist nämlich eine Frage, wo ich dann auch noch weiter nachhaken möchte. Oder war für dich klar, nee, nach 2 Jahren Österreich, es gibt nur die Schweiz?
Natürlich war immer das Ziel, dann wieder zurück in die Schweiz. Aber Villach hat natürlich probiert. Sie haben gesagt, hey, mach noch ein Jahr, dann bist noch reifer. Und ich habe aber gesagt, na, ich will es probieren. Die Chance, gerade, dass sie so herkommt, hast du nicht alle Tage. Aus Österreich, glaube ich, waren gar nicht so konkrete Angebote. Wie gesagt, weil ich schon früh unterschrieben habe. Ich habe, glaube ich, schon im November oder so unterschrieben gehabt.
Wie sich das für einen normalen Zyklus dann auch gehört. Die Frage auch deswegen, und du hast ein schönes Wort in den Ring geworfen, nämlich die Reife oder das reif genug sein. Jetzt gab es böse Zungen, die behauptet hatten, du wärst in Villach schon reif genug gewesen und hättest dort gut und gerne auch eine größere Rolle einnehmen können. Wärst du bei einer größeren Rolle überhaupt in Versuchung geraten, es nochmal in der Schweiz zu bekommen, oder vielleicht auch die Innenansicht? Wärst du damals schon bereit gewesen, für dich jetzt in Villach Größerem entgegenzustreben, als es dann letztlich vielleicht geworden ist?
Ob ich jetzt, nein, weil ich glaube nicht, weil ich so ein Typ bin, dass ich immer auf dem höchsten Niveau eben spielen möchte. Für mich war das extrem wichtig. Auch natürlich habe ich mich in Villach wohlgefühlt. Wir haben es extrem lustig gehabt. Aber ich versuche immer ein wenig aus der Komfortzone rauszukommen. Und ich hätte es mir natürlich gemütlich machen können, in Villach zu bleiben, dann vielleicht irgendwo anders in Österreich zu unterschreiben. Für mich war es an erster Stelle, hey, ich will auf dem Niveau spielen. Ich will schauen, wie weit ich komme, weil ich halt ein ehrgeiziger Mensch bin und ich habe auch die professionelle Einstellung dafür. Und wenn ich das nicht gemacht hätte oder nicht machen würde, dann würde ich nicht mit mir ins Reine kommen.
Jetzt bist du ins Reine mit dir gekommen. Jetzt geht's zum großen HC Lugano, der dann sportlich auch langsam, aber sicher auf dem absteigenden Ast ist. Dass der HC Lugano dann doch nur ein paar Niederlagen davon entfernt war, in die Liga-Qualifikation zu müssen. Das war dann letztlich dem HC Aschua vorbehalten. Das wäre vor 1,5 Jahrzehnt noch völlig undenkbar gewesen. Und dann kommst du über den HC Lugano auch zum FC Kloten, wo es vor allem letztes Jahr sportlich drunter und drüber gegangen ist, auch organisatorisch, und man sich dann so ein klein wenig gefangen hat in diesem Jahr. Wie war es für dich dann auch endlich mal wieder in ruhigeren Fahrwassern zu sein, was das On-Ice-Produkt anbelangt, das zum Beispiel letztes Jahr oder diese Saison, die abgelaufene, für dich in Kloten dann auch vorexerziert wurde?
War jetzt mal nur, das machen wir raus, also ausholen. Es ist auch so gewesen, warum ich von Lugano nach Kloten gegangen bin, war auch wirklich hauptsächlich nur darum, okay, wo kann ich mich nochmal weiterentwickeln, wo kann ich noch mehr aus mir rausholen. Es wären andere Angebote da gewesen, wo es finanziell sicherlich einiges besser wäre, aber das habe ich damals auch mit meinen Agenten gesagt, hey, es geht mir jetzt gar nicht erstrangig um das, sondern es geht mir darum, wo kann ich das Potenzial aus mir rauskitzeln. Und Kloten war schon länger an mir interessiert und ich habe mal gesagt, okay, ich will das machen. Und deswegen war auch die Saison, glaube ich, für den Club einfach extrem wichtig, Stabilität reinzubringen. Und mir war es extrem wichtig, dass ich ein Teil davon sein kann und auch eine Leaderrolle habe und dass ich mit gutem Beispiel vorangehe. Und ich glaube, der Verein hat dieses Jahr einen extrem großen Schritt vorwärts gemacht. Wenn du überlegst, es hat sich eigentlich nicht viel verändert von den Spielern her. Also überhaupt die Schweizer waren plus minus die gleichen und es haben dieses Jahr so viele von ihnen gezeigt, dass sie so gut spielen können oder dass sie unterschätzt werden. Und ich glaube, dass auch der Teamgefüge dort extremst, ja, wie soll ich sagen, extrem gut ist. Das hat man auch gesehen. Wir haben so viele schwierige Situationen gehabt. Ich glaube, wir haben über einen Monat, wo wir 6, 7 Verletzte gehabt haben. Und wir sind halt jetzt kein Top-Club, die was Spieler en masse haben. Wir haben jeden Tag irgendjemanden neuen von der Swiss League gehabt, der was eingesprungen ist. Und wir haben trotzdem es geschafft, Spiele zu gewinnen. Und auch unser Sportchef versucht jeden Tag irgendetwas zu ändern oder was für uns zu verbessern, ob es an der Infrastruktur ist, ob es an den Training Möglichkeiten ist. Und auch unser Headcoach Lauri, er ist extremst streng. Er kann sehr streng sein, aber er redet uns auch extrem viel ein, wie gut wir sein können, dass wir mit der Scheibe spielen sollen, dass wir mit Selbstvertrauen spielen können. Und ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Und ich habe auch mit meiner Frau darüber geredet, die Entscheidung nach Kloten zu gehen, bis jetzt war die richtige. Wir fühlen uns dort so wohl und ich, ja, kann ich nur sagen, richtige Entscheidung.
Jetzt hast du natürlich den Vorteil mit der Lizenz, das bedeutet, dass du am Papier nicht als Legionär zählst, sondern als Eishockey-Schweizer und den habe nicht alle, aber die Vergangenheit hat dann immer wieder gezeigt, dass es Österreicher gibt, die als Legionäre dann auch geholt werden. Peter Schneider war bei Biel der Letzte, dem das gelungen ist. Oliver Setzinger hat das in Lausanne auch zeigen dürfen, dass es gute Österreicher gibt, die eben keine Lizenz brauchen, um in der Schweiz zu reüssieren. Wenn sich jetzt aber jemand denkt, weißt du was, mein Spiel ist vielleicht so gut und wird vielleicht in Österreich nicht wertgeschätzt. Die Schweiz wäre ein Traumland, was Eishockey anbelangt. Was ist so der Unterschied zwischen der Winter der Eishockey League und der National League? Man hört immer wieder Geschwindigkeit und Speed und Skill und dergleichen. Aber wenn du es wirklich für dich und deine Rolle auch als Defenseman runterbrichst, wie viel anders, krasser, intensiver ist das tatsächlich in der Schweiz?
Also, ich muss sagen, zum Beispiel in Österreich wird härter gespielt. Das, was mir auffällt, überhaupt unter der Saison. In den Playoffs würde ich sagen, wird in der Schweiz allgemein noch eine Schippe draufgelegt, was der Körperspiel anbelangt. Aber sonst müsste ich sagen, in Österreich wird härter gespielt. Aber der größte Unterschied ist wirklich der Speed vom Spiel. Einfach nicht nur vom Eislaufen. In der Schweiz gibt es extrem viele Spieler, die was gut auslaufen können. Und überhaupt so effortless. Es gibt so viele Spieler, die schaust du an und denkst dir, boah, der bemüht sich nicht einmal, dass er schnell wirken will, aber er ist einfach schnell. Ja. Und auch allgemein vom Spiel her, wie die Geschwindigkeit ist, ich glaube, das ist der größte Unterschied. Und was ich auch noch sagen würde, ich glaube, in der Schweiz wird mehr auf kleine Details geachtet, wie manche Sachen ausgeführt werden oder auch wie das Spielsystem ist.
Wenn du das versuchst runterzubrechen und von all dem, was du selber gesehen hast bei deiner Ausbildung im Nachwuchs und mit Martin Ulmer, der heute schon zu Wort gekommen ist und klein wenig drüber gesprochen, der in Kloten einen eigenen Skating-Coach hatte und der noch dazu berühmt-berüchtigt war und auch diese große Klotner Eislaufschule so unter sich hatte. Warum wird in der Schweiz so viel mehr Fokus auf Eislaufen gelegt und wie wird sichergestellt, dass es tatsächlich bessere Eisläufer gibt als in vielen anderen Teilen des europäischen Kontinents?
Ja, weil ich glaube, sie wissen, dass es schlussendlich, dass du mit dem Eislaufen viel ausmachen kannst. Du merkst es auch international. Die Schweiz hat ja unbedingt das große Ziel, dass sie jetzt endlich mal die Goldmedaille holen. Und ich glaube, dass sie wissen, internationales Eishockey wird extrem viel Eis laufen, sehr intensiv. Und ja, ich glaube allgemein auch technisch, ob das mit Stickhandling zu tun hat, die meisten Clubs haben im Nachwuchs irgendeinen Skillcoach.
Hierzulande nicht der Fall. Vielleicht auch dann für Vertreterinnen und Vertreter der Winter Day Eishockey League oder auch den Ausbildungsstätten darunter, der Eishockey League, der ÖEL oder wo eben auch Eishockey praktiziert wird. Bitte gerne einen Skillcoach dazugeben. Wenn wir beim ERC-Kloten sind, dann kommen wir natürlich auch immer wieder dazu, auf die Männer und Frauen hinter den Kulissen zu blicken, die Schweiz ja ohnehin ein Sammelsurium an oder eine Sammelstätte für österreichische Equipment-Manager. Beim SCB, der große Uwe Moser, der letztes Jahr schon an dieser Stelle ein klein wenig Rede und Antwort gestanden ist. Beim IHC Kloten, auch das wissen nicht allzu viele, Ingo Leubnecker als Equipment-Manager im Einsatz, also auch ein Österreicher, mit dem du da die Zeit vertreiben kannst. Wie sehr läuft dort oder rennt dort der Schmäh? Granted, dass es zwischen Wien und Kärnten in der Schweiz passieren muss, aber wie sehr gibt es da auch beim EHCK ein kleines Österreichernest mit dir und Mingo?
Ja, der Ingo ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Mensch. Hat immer ein Lächeln im Gesicht und wir hauen schon gegenseitig die Schmähs um die Ohren. Was halt auch noch lustig ist, seine Tochter ist mit Lukas zusammen und der Haudum ist ein sehr, sehr, sehr guter Freund von mir. Also die Welt ist extremst klein und wir sprechen auch ab und zu über die österreichische Liga. Und nein, ist sicherlich am Anfang auch für mich einfacher gewesen, einen Österreicher oder einen Landsmann in Kloten zu haben. Und nein, kann ich nur sagen, super Typ, macht extremst viel für den Club, hat die richtige Arbeitseinstellung und ich glaube, das weiß auch jeder im Verein.
Nachdem deine Zeit limitiert ist und du gerade beim ÖRV-Nationalteamcamp auch weißt, möchte ich dich mit dem ERC Kloten nicht mehr allzu lange aufhalten, weil wir noch ein klein wenig über das Nationalteam auch sprechen möchten. Aber zwei Fragen, die es zum EHCK auch tatsächlich noch gibt. Du trägst seit dieser Saison das A des Assistant Captain auf der Brust. Und jetzt war das Zeit der Geschichte von Kloten als großer Schweizer Verein auch in den 90er Jahren als letzter Vierfachmeister in der Schweiz immer schon so, dass die Träger der Buchstaben auf der Brust besonders akribisch und genau ausgesucht werden. Wie war das für dich, diesen Buchstaben drauf zu bekommen? War das tatsächlich so ein erhebendes Gefühl oder war es einfach, okay, ist jetzt drauf, aber ändert ja trotzdem nichts daran, dass ich auch so meine Arbeit in der Kabine verrichten muss?
Ich würde lügen, wenn es mir nicht Selbstvertrauen gegeben hätte. Natürlich ist das ist so wie ein Credit, was ich halt bekommen habe. Ich bin extrem stolz, in meiner ersten Saison gerade das A bekommen zu haben in Kloten. Aber ich glaube schlussendlich auch, wenn ich es nicht bekommen hätte, hätte es an meiner Einstellung nichts geändert, weil ich hätte trotzdem zum Beispiel versucht, die Jungen mitzureißen mit meiner Arbeitseinstellung, ob sie Zusatz machen wollen oder nicht. Ich glaube, da hätte sich jetzt wirklich nicht viel geändert. Aber natürlich, ich würde lügen, wenn es mich nicht stolz macht.
Und das ist das Spannende. Im besten Eishockey-Alter Verteidiger für einen großen Club, Führungs- bzw. Verantwortungsspieler. Und all das konnte man in einer Partie sehen, die sich in den Play-ins ereignet hatte, wo du für mich eines der Tore des Jahres erzielt hast. Und jetzt muss ich ganz ehrlich gestehen, kann ich, ob der vielen verschiedenen Berufe und Berufungen wegen es nicht ganz so viel National League schauen, wie ich das gerne hätte, aber rund um die Play-ins und jetzt auch in der Playoff-Phase schaue ich wirklich nebenher ungesund viel Schweizer Eishockey und dann ereignet sich dieses Spiel in den Play-ins. Das war dann schon die zweite Runde, ihr gegen Ambry Piotr, wo du dieses unfassbare Tor schießt. Und ich glaube, jetzt haben wir es auf Twitter geteilt und muss nochmal schauen, ob ich das vielleicht dann auch in die Shownotes dieses Podcasts verlinken kann, wo du die Scheibe an der Mittellinie übernimmst, Sturmlauf und das Ding dann in die Kreuzecke nagelst. Der Kommentator von MySports, ich glaube, das war der große Olli Franzen, meinte, ist es Connor McWolf oder Bernd McDavid? Man weiß es nicht so genau, aber das war einfach ein sensationelles Tor. Und jetzt weiß ich schon, dir als Verteidiger gelingen nicht ganz so häufig Tore, wie das anderen im Sturm dann vielleicht auch passiert. Aber wie blickst du auf diese Hütte zurück?
Weil du hast jetzt gerade vorhin gesagt hast, ich glaube, das habe ich mir in den nächsten 3 Wochen anhören können, den Kommentar. Und, natürlich ist es immer schön, ein Tor zu schießen, überhaupt in so einem wichtigen Spiel. Aber ich muss da auch ehrlich sagen, dass ich Spiele gehabt habe, wo ich viel besser gespielt habe und Chancen gehabt habe und sie nicht reingegangen ist. Und das habe ich auch wieder in dem Jahr durch meinen Mentalcoach gelernt, dass ich mich nicht auf die Tore messen sollte, sondern ich sollte mich auf meine Stärken messen. Und meine Stärken sind einfach, ob ich meine Zweikämpfe gewinne, ob ich die Scheibe von A nach B in Ruhe passen kann oder ob ich Energie ins Team bringe. Das sind alles so Sachen, die ich beeinflussen kann. Und ja, schön, so ein Tor zu schießen, aber ich lasse solche, in Anführungszeichen, so ein positives Feedback oder solche Kommentare gar nicht an mir so nah, weil wenn es negative Kommentare über mich gibt, würde ich es auch nicht an mich ranlassen oder dürfte ich nicht an mich ranlassen. Und ja, schön zu hören, aber ich habe es auch oft in der Garderobe gehört und dann war es auch schon Knur.
Das ehrt dich extrem, dass du genau das herausstreichst, was für einen Verteidiger oder für dich auch ein Spiel erfolgreich macht. Und das ist dann auch das Schöne im Eishockey. Du kannst 0 Punkte haben und vielleicht auch +0 in der Plus-Minus-Wertung. Und das sind die basalen Daten, die uns hierzulande leider nur zur Verfügung stehen. Du kannst trotzdem ein erfolgreiches Spiel gehabt haben, weil Energie in die Kabine, weil gute Pässe gespielt, weil richtiges Zweikampfverhalten, weil das korrekte Stellungsspiel. Es gehört so viel mehr dazu, als wir dann vielleicht mit freiem Auge auch wahrnehmen und den Statistiken entnehmen. Und trotzdem möchte ich als Eishockey-Fan nochmal darauf hinweisen, dieses Tor war grandios. Wer sich zu Gemüte führen möchte, vielleicht auch einfach die Augen zumachen und sich denken, das ist jetzt nicht Bernd Wolf, sondern jemand ganz anderer. Und dann diesen Faktor Name und Nationalität auch wegeliminieren. Wenn dann das Nationalteam anruft oder wenn das Nationalteam loslegt, wie klar ist es für dich, dass du dem Ruf folgst? Oder gibt es Kriterien wie, geht's mal zu 100% gut, passt das gerade irgendwie familiär und dergleichen? Wie entscheidest du, ob du dem Nationalteam ein Ja oder ein Nein gibst?
100%, ich sag immer Ja. Ich glaube, das erste Mal, wo ich jetzt abgesagt habe, in den, was waren es, 7, 8 Jahren, war jetzt im Februar, weil meine Tochter eine Woche davor auf die Welt gekommen ist. Da habe ich einfach gesagt, ich brauche einfach die Zeit, oder es wäre nicht fair gegenüber meiner Frau gewesen, wenn ich jetzt mich einfach nach einer Woche auf den Weg mache. Aber Roger hat das total verstanden, aber ich versuche jedes Spiel mitzunehmen, was ich kann. Und weil es auch immer, es ist immer lustig, es ist immer, wie soll ich sagen, lustige Truppen, wir haben immer richtige Garde und wir können auch so viel Erfolg auch feiern. Auch wir haben auch schon viele schlechte Momente gehabt, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich da sein kann. Und ich muss auch sagen, Hut ab an meine Frau, die uns das sagt, ja, geh, klar. Sie weiß extrem, wie viel mir das bedeutet, Weltmeisterschaften spielen zu können oder auch nur Länderspiele. Sie weiß, wie wichtig mir das ist. Und dass sie das so handelt, Hut ab. Und nein, immer wieder etwas Tolles dabei zu sein.
Dann lass uns vielleicht auch gleich beim jüngsten Jubiläum einhaken. Du hast vergangene Woche den Länderspiel 100er gefeiert gegen Ungarn. Wie war das für dich? Vielleicht dann auch so danach oder irgendwann, als der Groschen dann wirklich gefallen ist, diese Einkehr zu haben. 100 Länderspiele, und das ist eine unfassbare Zahl. Gab es den Moment, wo es so wirklich reinsinken konnte?
Das war ehrlich gesagt kurz vorm Spiel, da habe ich mir gedacht, boah, 100 Spiele. Ich weiß ganz genau noch, wo ich da ins A-Nationalteam hochkommen bin, und dann weiß ich noch, dann ja, war halt so ein großer Meilenstein, 100 Spiele. Und da habe ich mir gedacht, boah, das ist ja brutal schwer, das zu erreichen. Das sind so viele Spiele, das kannst du nicht mit der Liga vergleichen. Du musst ständig irgendwie gesund sein, musst den Cut schaffen und all die Sachen. Und dann auf einmal, letzte Woche war das, und dann denkst du, boah, geil. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt holen wir uns nochmal 100. Also steuern wir auf die 200 zu, hoffentlich.
Es gab eine Zeit im ÖRV-Nationalteam, wo es irgendwie klar war, dass Salzburg, Klagenfurt und die anderen lokalen Clubs ein gewisses Kontingent an Spielern im Nationalteam haben werden, und je nachdem, wer aus der NHL vielleicht gerade verfügbar ist. Aber es vom Gefühl her, und das spricht jetzt mehr als Fan als Berichterstatter, die Spieler in der Schweiz und auch in anderen europäischen Ligen nicht so am Radar waren. Dass die Schweiz natürlich am Radar von Roger Bader ist, ist klar, weil sich da einiges getan hat, mittlerweile so viel gutes, auch junges Talent unterwegs ist und so ganz nebenbei auch Roger Baders Sohn in der Schweizer National League auch spielt. Wie ist der Austausch zwischen dem Teamchef und dir und so weiter, das mitbekommst, auch mit den anderen Schweiz-Legionären?
Ich glaube, der ist genauso wie mit den anderen Spielern aus dem Nationalteam. Natürlich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass er die österreichische Liga mehr verfolgt, aber hin und da ist er auch in der Schweiz und redet da mit einem und tauscht man sich halt aus, und es ist sicherlich gut zu wissen, was seine Absichten sind oder was sein Plan ist, und ja, wie gesagt, nur Positives.
Du bist jetzt was die Camps anbelangt, von Anfang an mit dabei, und es wird ja immer wieder auch darüber gesprochen, ja, braucht es diese lange Vorbereitung, und natürlich ist das auf internationaler Ebene gang und gäbe, aber weil der Verband jetzt irgendwie auch wieder angeführt hat, ja, es hapert ein klein wenig mit dem Kleingeld, und jeder Euro, ich glaube, das war ein O-Ton von Verbandspräsident Hartmann, wird natürlich auch zweimal umgedreht, und es gibt diese Unkenrufe, der Kader vom ersten Camp hat dann nur mehr ganz, ganz wenig oder nur noch in Nuancen mit dem zu tun, der dann letztlich auch für die Weltmeisterschaft nominiert wird. Aber du als jemand, der jetzt in den frühen Entwicklungsphasen auch dieses Kaders dann für Stockholm mit dabei ist. Wie wichtig ist es auch für nicht nur gestandene Nationalteamspieler wie dich, sondern auch für Angehende, von Anfang weg mit dabei zu sein, zu sehen, welches System da praktiziert wird, wie es ist, als Nationalspieler mit anderen umgeben zu sein. Wie würdest du das formulieren?
Ich glaube, die Camps sind schon extrem wichtig, weil du kannst ja nicht einfach zwei Wochen vor der WM dich treffen. Manche hätten dann fast zwei Monate Pause und dann von null starten. Das geht nicht. Das heißt, wir müssen uns ja fit halten. Es geht ja darum, dass wir uns an das Niveau gewöhnen. Und auch, dass wir in Anführungszeichen ein Teamgefüge schon jetzt bilden können. Natürlich, wenn einige Spieler wegfallen. Aber es ist extremst wichtig. Und ich muss auch sagen, Hut ab an die Spieler, die was von Camp 1 dabei sind und sich wahrscheinlich nicht so große Chancen ausrechnen, aber trotzdem herkommen. Und ich finde auch, so sollte es sein. Die Mentalität brauchen wir in Österreich. Leute sagen, okay, ich komme dort, ich gebe mein Bestes und dann schauen wir, was rauskommt. Und ja, ich glaube, das ist genau das, was wir im Team brauchen. Und ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich kann auch die andere Seite verstehen, aber ich glaube, man weiß nie, wann es soweit ist, dass man wirklich eine Weltmeisterschaft spielen kann. Und wenn man davor jedes Mal absagt oder so, wird man es nie rausfinden.
Und ich liebe das auch, dass du da die Spieleperspektive anführst und sehr wohl auch herausarbeitest, warum das Sinn ergibt, diese Camps zu haben. Roger Bader ist seit Jahr und Tag großer Proponent des Ganzen, natürlich. Und habe das auch an dieser Stelle immer wieder wortreich angeführt, dass das in anderen Ländern nicht zur Diskussion steht und eigentlich nur hierzulande, obwohl man jetzt mehrere Jahre in Serie A-Nation ist, tatsächlich diskutiert wird. Und was mich im Zuge dessen auch interessieren würde, ob der Spieler jetzt vielleicht schon nicht mehr beim Team weilt oder auch weiterhin weiter, aber gibt es so welche, wo du dir als jemand, der jetzt schon so viele Jahre auch wertvoller Bestandteil des Teams ist, denkst, boah, der ist heuer aber anders zum Team gekommen. Oder jemand, der ins Auge sticht, wo du denkst, wow, kannte ich so nicht, aber ist mir sofort ins Auge gestochen. Gab es in diesem Camp oder in diesen Camps bisher jemanden?
Es gibt immer wieder Leute, die was man so eben in den Camps halt sieht und dann sieht man sie halt dann wieder beim nächsten Camp oder dann vergleicht man schon, boah, der hat das, der hat sich dort weiterentwickelt oder dort weiterentwickelt. Zum Beispiel Paul Huber, in Salzburg nicht so eine große Rolle gehabt. In Graz, das ja 20 Tore geschossen. Ich sage ihm jedes Mal, wenn er das Tor nicht trifft, sage ich ihm, hey, du bist ein 20 Goalscorer. Und da muss er auch immer lachen. Nein, es natürlich vergleicht man und ich glaube auch, dass wir in Österreich mehr Potenzial haben, als was wir wirklich denken. Es geht halt immer nur darum, wie du die Spieler auch behalten kannst, wie du sie im Club zum Beispiel behandelst und, dass sie nicht abspringen, dass sie nicht sagen, hey, ich gehe in die Privatwirtschaft oder was auch immer, sondern dass sie sagen, okay, ich beiß mich da durch, ich probiere es und oder auch Junge, die was nicht irgendwo elend, ja, irgendwo sich nicht weiterentwickeln können, weil sie nur rumsitzen und die Chance nicht bekommen. Ich glaube, das würde ich mir schon auch wünschen in Österreich, dass da mehr Risiko genommen wird, dass mehr Junge zum Start kommen und sich die Chance haben, sich zu beweisen. Aber wenn sich manche Jungen nicht im Spiel beweisen können und nur im Training zeigen können, was sie können, wird es halt schwierig, dass sie sich durchsetzen können.
Ich glaube, wenn man was über die letzten bald 60 Minuten erfahren durfte, dann dass du ein unfassbar kluger Kopf bist, der sich natürlich auch weit über den österreichischen oder Schweizer Tellerrand hinaus Eishockey-Gedanken macht. Und das wird dann wahrscheinlich, wenn es kein richtiges Commitment von Liga, Verband und ein paar anderen Entitäten gibt, auch noch länger eine ungelöste Frage bleiben. Aber wenn du für einen Tag der Verbandspräsident und Liga-Manager in Personalunion wärst, um genau auch vielleicht das zu bewerkstelligen, was fehlt uns? Ist es die radikale Importreduzierung, wie das in der Schweiz auch passiert, wo mittlerweile, man hat sich dann eh auch geändert, ich glaube nur noch 6 Legionäre mit dabei sein dürfen. Hierzulande sind es aktuell, je nachdem, wie man die Kontingente auch ausnutzt, fast doppelt so viel. Ist es das Umschichten von Budgets in Richtung Nachwuchs mit mehr Skills-Trainern und verpflichtendem Alps-Team für jeden, dass dieser Übergang Erwachsenen-Eishockey beziehungsweise Junioren-Eishockey smoother gestaltet wird? Du hast einen Tag Zeit, um Österreich nach deinen Vorstellungen im Eishockeysport radikal zu verändern. Was machst du?
Martin, ich muss dir leider etwas sagen, das geht sich alles in einem Tag nicht aus. Das müssen wir leider so sagen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die was in Österreich was Positives bewirken wollen, aber sie werden halt durch andere Leute halt leider radikal gestoppt. Ja. Und wo fangen wir an? Erstens mal, ich verstehe auch die Vereine. Es ist eine Frage in Österreich mit dem Eishockey immer wegen dem Geld. Ja. Aber wenn du dir Schweden anschaust, das sind ehemalige Profis, NHL-Profis, die was in der U8 bis U12 trainieren, ja, den Kindern das Grundgerüst mitgeben, wo du dann später draufbauen kannst. Und ich glaube, das ist schon in Österreich einmal an vielen Adressen nicht zu finden. Dann natürlich ist Geld die Frage, aber wie viel machen die Vereine, dass sie zum Beispiel ein gutes Marketing haben? Ich glaube, wir haben auch zum Beispiel das Thema in Kloten gehabt, dass der Verein mehr Marketing braucht, dass wir Sponsoren ranholen müssen und. Und ich glaube, sonst wird es extrem schwierig in der Zukunft. Und da, ich glaube, das ist in Österreich allgemein sicherlich ein Problem, wenn du dir die deutsche Eishockey-Liga anschaust, was die an Marketing haben, an Werbungen und. Das ist verrückt. Und ich, das ist genau dasselbe, Entschuldigung, auch mit dem ÖRV. Wir haben letztes Jahr einer der besten WM seit, weiß ich nicht, wie vielen Jahren gespielt. Und ich bin kein Experte daran. Es hat nichts damit zu tun, aber es muss doch irgendwie möglich sein, dass man auf Leute zugeht und mehr Sponsoren an Bord holt. Und ich weiß nicht, an was es liegt, keine Ahnung, aber das ist zum Beispiel. Und wenn du dann mehr Kinder mit dem Eishockey, wie soll ich sagen, infizierst, dass sie das machen wollen, dass die Spaß haben, dann hast du auch mehr Spieler für die Zukunft. Und was aber auch extrem wichtig ist, ich weiß, auch im Nachwuchs will jeder gewinnen. Ja, das ist toll, dass man sagt, zum Beispiel, weiß jetzt nicht, Wien, boah, hat in allen U-Sektoren sind sie Meister geworden. Aber wie viele Kinder spielen dann nicht in dem besten Team oder spielen dann nicht so viel? Und man weiß nie, ob du mit 8 oder 10 Jahren Profi wirst. Das weißt du nicht, auch nicht mit 12 oder so. Ich war zum Beispiel nie der Talentierteste. Ich werde es auch wahrscheinlich nie sein. Aber ich glaube, ich konnte extrem viel durch meine Arbeitseinstellung erreichen. Und genauso musst du halt den Kindern das weitergeben, was alles halt möglich ist. Ja? Aber du musst sie auch spielen lassen, dass sie die Freude nicht verlieren. Weil wenn ich zum Beispiel mit 12 nicht gespielt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch aufgehört. Und das verstehe ich dann auch. Und deswegen ist, glaube ich, im Nachwuchs sollte es zum Beispiel sein, nicht, natürlich im Sport geht es ums Gewinnen, aber in Österreich sollte es jetzt ein bisschen der Gedanke sein, hey, wie könnte ich die Masse beibehalten, dass mir nicht so viel abspringen. Weil in Österreich ist das, glaube ich, ab zwischen 10 und 14 springen die meisten ab. Und ja, das sind alles. Und natürlich in der Eishockey League würde ich, musst du kleine Schritte machen mit den Ausländern, dass du zum Beispiel nächstes Jahr, nun, jetzt sind es glaube ich 10, oder? Dass du nächstes oder in 2 Jahren 9 hättest und dann 8. Und dann schaust du dir das mal an mit 8. Ja, vielleicht wird das Niveau etwas kleiner, schlechter, aber das hattest du auch in der Schweiz. Das hattest du davor in der Schweiz. Und in der Schweiz, sage ich, ranzen sie auch ein wenig, sagen, hey, boah, mit 6, wenn es jetzt blöd geht, hättest du zum Beispiel im ersten Powerplay gar keinen Schweizer. Oder im 6 gegen 5 gar keinen Schweizer in den Entscheidungsmomenten. Und wenn das dann auf die Dauer geht, gibt es vielleicht Spieler, die dann in der Nationalmannschaft das nicht performen können, weil sie zu 80% das nicht bei Club machen, nicht mehr machen können. Und das sind alles so Kleinigkeiten, wo ich sage, wo wir einfach an einen Strang in Österreich ziehen müssen und eine Lösung finden müssen. Weil wir können nicht davon ausgehen, dass wir von Ausnahmetalenten wie Marco Kaspar und so oder Marco Rossi, David Reinbacher leben können davon, sondern wir brauchen mehr Breite.
Ganz ehrlich, ich hätte noch ein paar Fragen gehabt, aber nachdem das ein fast 5-minütiger Monolog war und das mit das Beste war, was ich die gesamte Staffel vom Winter Day Hockey O'Clock hören durfte, belassen wir es dabei. Das soll nachwirken. Die restlichen Fragen holen wir irgendwann nach, wenn du wieder ein klein wenig Zeit hast, um mit mir über Eishockey zu plaudern. Ich habe aber mehr als eine Stunde deiner wertvollen Zeit aus der Rippe geleiert. Du hast so viel zu tun, was Familie anbelangt, was vor allem das ÖERV-Nationalteam anbelangt, was dann auch bald wieder den ERC-Kloten anbelangt. Ich möchte mich einfach nur bedanken für deine Zeit und vor allem für das letzte Statement. Danke, Bernd.
Danke.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mittendrin statt nur dabei.
Mit Fans, stimmungsvoll und hoffnungsvoll.
Leichtbuch, Leichtbuch.